Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin der Reto Sauter, Chefredakteur von Travel News und heute im Zürcher Binz-Quartier in dem Büro vom Ägypten-Spezialist Amin Travel, wo seit unterdessen 41 Jahren Teil der Schweizer Reisebranche ist. Mein Gast ist der Reto Amin, der seit 15 Jahren Chef ist vom Unternehmen. Herzlich willkommen im Talk.
Hoi Reto, danke, dass du bei mir bist.
Reto, 1984 hat dein Vater Ahmed Amin Travel gegründet. Du warst dort mal zweijährig gewesen. Was hast du für Erinnerungen an deine Kindheit und deine Jugend in Bezug auf das Geschäft vom Vater?
Ja, eigentlich schon ganz frühe Erinnerungen. Das Geschäft war eigentlich immer präsent gewesen, durch das, dass man im Familienbetrieb ist. Die Mami hat Buchhaltung gemacht. Der Vater sehr viel geschafft natürlich, auch oft noch von zu Hause aus am Abend. Ich erinnere mich, wie wir amigs als Kind mitgeholfen haben, Versand machen, Kataloge alle Kunden schicken. Da haben alle mitgeholfen und so habe ich eigentlich mein erstes Sackgeld verdient. Und ja, so bin ich eigentlich von Anfang an in Kontakt gekommen mit dem Familiengeschäft, genau.
Wann hat dich der Reisevirus erfasst? Wann hast du das Gefühl gehabt, mal, das wollte ich auch machen?
Eigentlich schon so lange ich denken kann. Also, es ist eigentlich gar nie etwas anderes in Frage gekommen. Wir haben noch viele Familien in Ägypten. Durch das eigentlich schon, ja, seit Kleinkind bin ich nach Ägypten gereist und, eigentlich dann, ja, praktisch alle Ferien haben in Ägypten stattgefunden. Darum habe ich sehr einen engen Bezug zum Land gehabt und habe schon früh eigentlich ganz Ägypten kennt. Mich hat die Kultur auch von Anfang an interessiert und, ja, und so ist eigentlich nie etwas anderes in Frage gekommen. Das ist mir eigentlich in die Wiege gelegt worden, ja.
Hat das dein Vater von Anfang an unterstützt oder hat er im Gegenteil gefunden, hey, mach mal etwas anderes, du kannst nachher immer noch ins Reisebusiness. Wie war das von ihm her?
Ja, er hat natürlich Freude gehabt, dass mich das so interessiert. Er hat aber auch nie einen Druck gemacht. Im Gegenteil, er hat mich ein bisschen gewarnt. Er hat gesagt, hey, schau mal, wie viel ich arbeite. Willst du nicht lieber einen anderen Job suchen oder etwas anderes umschauen, wo die 8-Stunden-Tag hast und noch ein bisschen Freizeit? Also, er hat mich da schon gewarnt und er hat es auch verstanden, wenn ich etwas anderes gemacht habe. Aber er hat natürlich auch sehr gefreut, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und ja, dass es weiterläuft, ja.
Du hast eine Lehre gemacht, eine KV-Lehre beim Reisebaumeister und bist mit 20 nach der Rekrutenschule direkt bei Amin Travel dann eingestiegen. Warum hast du dich schon so früh zu dem Schritt entschieden, ins Familienunternehmen einzusteigen?
Ja, eben, für mich war es klar, dass ich das machen will. Mir ist vielleicht auch noch wichtig gewesen, oder auch meinem Vater, dass ich die Lehre noch jemand anders mache, dass ich wenigstens noch einen anderen Blickwinkel habe auf die Branche. Und ich glaube, das war auch eine gute Sache gewesen. Ja, schon nur das hilft, einen anderen Blickwinkel haben auf gewisse Themen und Sachen schon ja in der Lehrzeit als sehr junge noch, ja.
Was hast du mitgenommen aus dieser Lehrzeit, die dir dann auch geholfen hat als Werkzeug im Alltag?
Ja, das war dort so im 98, als ich die Lehre gefangen habe. Und das war so gerade so ein bisschen der Wechsel von ja, Fax auf E-Mail sozusagen. Und ja, die ganzen Reservationssysteme und so weiter, das ist gerade zu dieser Zeit aufgekommen. Und ja, das ist schon etwas, wo ich mehr reingebracht habe dann bei Amin Travel. Es hat zwar noch ein bisschen gedauert, in Ägypten sind sie dann noch länger auf Fax unterwegs gewesen. Aber ja, doch, also ich sage mal, die Umstellung ist sicher noch ein bisschen beschleunigt worden durch mein Einsteigen dann bei Amin Travel, ja.
Wenn Vater und Sohn eng zusammenarbeiten, ist das unter Umständen nicht ganz einfach. Wie war das bei euch gewesen?
Das war auch bei uns nicht einfach gewesen. Also ich sage mal, wir können sehr gut zusammenarbeiten, absolut, aber wir sind auch immer sehr ehrlich und direkt zueinander und dann wird es dann halt manchmal ein bisschen lauter und aber es ist dann auch wieder schnell vergessen und wieder in Ordnung.
Heisses Blut, die arabische Mentalität oder was hat dort auch mitgespielt, dass man dann einmal auf den Tisch haut oder einmal explodiert und dann ist es aber auch schnell wieder vergessen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir sind beide sehr emotional, würde ich sagen. Mein Vater noch ein bisschen mehr als ich. Und dann, ja, könnte das Kleinigkeiten sein, wo dann schnell mal laut wird, aber dann ist das auch wirklich in 2 Minuten wieder vergessen und wir reden wieder normal miteinander und dann ist die Sache geklärt, ja.
Hat dich dein Vater mehr als Sohn oder mehr als Mitarbeiter gesehen? Wie hast du das erlebt in dieser Zeit?
Ja,
oder ein bisschen
Mix von beiden. Ich habe mir eigentlich noch nie überlegt, ehrlich gesagt, aber schon. Doch, ich würde sagen, als Mitarbeiter. Ja, also so, ja, vielleicht sogar manchmal noch ein bisschen strenger, als man zu einem Mitarbeiter gewesen wäre. Ja.
Wie schnell hat er eine Verantwortung dir übertragen und das Vertrauen dir gegenüber ausgestrahlt?
Eigentlich sehr schnell. Er hat mich ehrlich gesagt gerade recht von Anfang an ziemlich machen lassen. Und ja, ich bin auch sehr engagiert an Sachen, muss ich sagen. Das ist ja das, was ich immer will und mir gefallen hat. Und ja, darum hat er mir auch sehr schnell Freiheit gegeben. Und durch das, dass wir damals nur 3 bis 4 Leute gewesen sind, habe ich natürlich auch sehr schnell Verantwortung übernehmen von ihm, ja, genau.
Du bist ein sehr junger Chef geworden vom Unternehmen, mit 28, wenn ich richtig gerechnet habe, hast die Mehrheit übernommen.
Genau.
Wie schwierig war es, die Vollverantwortung zu tragen? Vorher hast du immer noch den Vater, sage ich jetzt, mindestens auf der Seite oder zuerst noch oben dran gehabt. Wie hast du das erlebt?
Es ist eigentlich ein fliessender Übergang gewesen. Und ich habe das jetzt irgendwie nicht wahrgenommen als mehr verantwortlich. Durch das, dass, ja, wir haben über 2 Jahre zusammen geschafft praktisch. Und durch das habe ich eigentlich eh das Gleiche gemacht wie er. Und, ja, darum ist das eigentlich fliessend gegangen. Und ich habe es nicht wie einen grösseren Druck oder Verantwortung wahrgenommen. Er ist ja dann auch, ja, ziemlich schnell in Pension gegangen. Das ist ja der Grund gewesen, dass ich die Firma übernommen habe dann. Und er hat sich erstaunlich gut können lösen dann. Das hat eigentlich fast niemand für möglich gehalten, weil das ist ja sein Baby gewesen. Aber
bist du fast ein bisschen überrascht gewesen, dass er so hat loslassen in dem Moment?
Sind alle überrascht gewesen. Das hat wirklich niemand für möglich gehalten. Klar, er hat uns weiter unterstützt. Er hat gewisse Sachen von daheim aus gemacht. Vor allem im Marketingbereich hat er noch so sehr viel gemacht. Aber im Tagesgeschäft ist er wie vom einen Tag auf den anderen weg gewesen. Und klar, bis heute tauschen wir uns noch aus für wichtige Themen oder Entscheidungen. Oder wenn ich mal einen Rat brauche oder eine andere Meinung, reden wir immer noch miteinander. Ja, das.
Unterstützt er dich immer noch auch sonst mit gewissen Themen oder hat er sich jetzt ganz zurückgezogen? Sonst?
Ja, ganz wenig im Marketingbereich macht er, aber jetzt hat er sich wirklich mehrheitlich zur Ruhe gesetzt. Er ist doch auch 80 geworden, schon letztes Jahr, aber ja. Er beschäftigt sich gleich immer noch täglich mit dem Reisebusiness. Da merkt man, das ist sein Herzblut eigentlich. Und er will nicht weg vom Fenster sein. Er will wissen, was in der Branche geht. Und informiert sich da auch wirklich permanent noch, ja.
Dein Vater hat er Begeisterung fürs Reisen weitergegeben, Begeisterung für Ägypten weitergegeben. Hat er auch das Unternehmergehen weitergegeben? Oder hast du ein bisschen die Rolle schon noch reinwachsen, dass du dann auch die Chefrolle hast können, so übernehmen?
Ja, da würde ich sagen, ist er ganz klar eher der Unternehmer. Chef sein in dem Sinn ist nie mein Ziel gewesen und ich bin es auch nicht gern. Ich sage nicht, ich bin der Chef und das sind meine Angestellten. Es sind immer Mitarbeiter und ich bezeichne mich eigentlich auch als Mitarbeiter und ja, eigentlich liegt mir der Verkauf an mir. Das ist das, was mir Spass macht. Eigentlich im Geschäft, das ist der Austausch mit Leuten, mit Kunden, mit Agenten, Offerten machen, buchen, das ist eigentlich das, was ich gerne mache. Und der ganze Rest, so das Administrative, da kann ich eigentlich gerne drauf verzichten.
Bist du manchmal vielleicht fast ein bisschen zu lieb? Wünschtest du dir zum Teil vielleicht auch mal ein bisschen härter zu sein bei einem Entscheid, wenn du sagst, du bist gar nicht so gerne der Chef?
Ja, das kann durchaus sein, dass ich da manchmal ein bisschen zu lieb bei gewissen Sachen und entscheide, ja.
Auf was schaust du bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die du einstellst? Was sind dir bei ihnen für Eigenschaften wichtig, damit Teamchemie auch stimmt?
Ja, du sagst es genau, Teamchemie, das ist eigentlich sehr etwas Wichtiges für uns, abgesehen vom Fachlichen natürlich. Aber ich sage, wir sind ein kleines Team. Wir sind täglich miteinander zusammen, wir müssen miteinander auskommen. Also da ist mir eine Grundsympathie schon mal sehr wichtig. Also jeder, der sich bei uns kann vorstellen kann, lernt das Team auch kennen, sitzt zu jedem an, um mal so ein bisschen zu sehen, was machen wir den ganzen Tag, aber eben auch, um einander kennenlernen und ein bisschen spüren, so, hey, wie ticken wir? Und das ist uns schon sehr, sehr wichtig. Also wir sind wirklich eine kleine Familie und ja, das ist so ein bisschen so und so für mich eigentlich, ja.
Omin Travel ist unterdessen einer der wenigen Reiseveranstalter in der Schweiz, der noch im reinen Familienbesitz ist. Bei euch ist das nach wie vor so. Wie wichtig ist das für dich auch, wenn es darum geht, neue Strategien zu definieren, Entscheidungen zu fällen, die kurzen Wege, die du das auch hast?
Ja, das ist eine Freiheit, die ich natürlich sehr schätze, dass ich mich da nicht mit jemandem muss absprechen, sondern ja, ich kann einfach handeln und machen, was man gerade für gut empfindet und relativ spontan entscheiden, wenn es muss sein, oder? Das ist sicher ein grosser Vorteil, ja.
Bist du überrascht, dass es nicht noch mehr Familienunternehmen gibt in der Reisebranche unterdessen, immer mehr, die von Grösseren übernommen werden oder die vielleicht dann irgendwann mal ganz aufhören müssen?
Ja, überrascht nicht. Das ist eigentlich eine Entwicklung, die schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnte anhalten, oder? Es konsolidiert sich leider. Ja, viele werden übernommen. Viele Eigentümerfamilie oder Eigentümer, Eigentümerinnen kommen ins Pensionsalter, verkaufen ihr Geschäft oder machen es zu. Und darum ist das eigentlich eine logische Folge. Schade, dass nicht neue nachkommen. Das ist etwas, was ich eigentlich bedauere. Dass wirklich wenig den Schritt wagen, weil es ist wirklich eine super schöne Branche und ich glaube, es gibt nach wie viel vor sehr viel Potenzial. Und ja, das ist ein bisschen schade.
Möchten Sie täglich über das weltweite Tourismus- und Reisegeschehen informiert sein? Suchen Sie Reiseideen und Inspirationen? Auf travelnews.ch erfahren Sie jeden Tag das Neueste und Spannendste aus der Reisewelt. Auch ganz bequem mit einem unserer Newsletter.
Reto, Ägypten ist euer Hauptgeschäft, nach wie vor eine Region, wo der Tourismus aber immer wieder unter einem Nahostkonflikt leidet und vereinzelt auch mit Terroranschlägen hat müssen umgehen. Wie schwierig ist es momentan, Ägypten zu vermarkten?
Momentan eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Also vor allem seit Juli ist die Nachfrage wahnsinnig stark gestiegen. Was wir merken, viel eher kurzfristig, also noch für Oktober, November. Was eigentlich eher unüblich ist, die Leute normalerweise Rundreisen weiter im Voraus planen. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders.
Wo siehst du Gründe für das?
Das ist sicher die Situation im Nahosten geschuldet, oder? Wo es ja, leider nie ganz ruhig ist und das Jahr mehrmals leider eskaliert ist. Das ist sicher der Grund, dass die Leute zurückhaltender sind und kurzfristiger planen, ja.
Ihr seid bekannt für Kulturreisen zu Ägypten. Wie kann so eine Reise aussehen? Kannst du ein bisschen erzählen, ja, was die Leute da buchen, was die Leute auch erwarten dann vor Ort, wenn sie bei Amin Travel so eine Reise buchen?
Ja, der Klassiker ist natürlich Kairo mit den Pyramiden. Das gehört praktisch in jede Rundreise. Also von dem her, die meisten Leute sind 3 Nächte in Kairo, Pyramide anschauen, Bazarviertel anschauen, Moschee muss sicher dabei sein. Die meisten gehen dann weiter nach Aswan oder Luxor und machen eine Nilkreuzfahrt. Und viele dann zum Schluss noch ein paar Tage Badeferien anhängen, zum Erholen. Was uns vielleicht auszeichnet, ist, dass wir alles Privatservice haben vor Ort, also Transfers mit einem Privatchauffeur, Ausflüge mit einem privaten Ägyptologen, auch während der Nilkreuzfahrt haben wir einen privaten Ägyptologen für sich, während alle anderen Gäste eigentlich in einer Gruppe unterwegs sind.
Spürt ihr das? Ist das auch ein Bonuspunkt für euch, eben, wo die Leute dann halt auch gezielt je nachdem zu euch kommen und sagen, gerade zu Ägypten ist uns das wichtig, dass wir uns wirklich auf das verlassen können?
Absolut, ich glaube, das ist eine von unseren grossen Stärken und das, was die Leute schätzen, oder? Dass wirklich persönlich betreut werden. Es gibt den Leuten auch Sicherheit, oder, dass immer jemand dabei ist. Plus eben, das Programm kann natürlich individueller gestaltet werden, wenn man nicht auf eine Gruppe angewiesen ist. Ja, wenn es einem besonders gut gefällt, bei der Pyramide kann man länger dort bleiben oder länger einen Tee trinken im Bazar, was natürlich in einer Gruppe nicht möglich ist, wenn man unter Zeitdruck ist und weiter muss.
Zuletzt hat es immer wieder Schlagzeilen gegeben über Abzocke in Ägypten, beispielsweise von Taxifahrern oder auch bei Ärzten hat man zum Teil gehört, dass Touristen über den Tisch gezogen werden. Du kennst das Land sehr gut, du kennst die Mentalität sehr gut. Auf was muss man als Tourist schauen, dass einem das eben nicht passiert?
Ja, also, ich habe von Ägypten gelesen, das stimmt. Ich finde, das habe ich ein bisschen überspitzt gefunden. Weil ganz ehrlich, es kann überall passieren. Und wenn man sich ein bisschen im Voraus informiert, über das Land und die Gegebenheiten, vielleicht einen Reiseführer liest, dann passiert einem das nicht. Und Taxifahrer ist so das Thema. Man muss den Preis voraus abmachen, das ist ganz klar. Oder noch einfacher, die Ägypter selber fahren mittlerweile nur noch Uber. Weil dort ist der Preis fix und klar und keiner hat mehr Probleme.
Also sagst du, manchmal sind halt Touristen ein bisschen naiv, die dann je nachdem in so eine Situation reinlaufen?
Ja, ganz klar. Ich glaube, die Vorbereitung ist es, die Reisevorbereitung. Und wenn man das gut und seriös macht, dann geht man auch bei so Fallen nicht rein.
Oder man bucht bei euch, wo man eigentlich sowieso die Rundumbetreuung hat, dann nachher laufen wir auch nicht Gefahr.
Genau. Und Reisehinweise von uns überkommt, was man alles muss beachten muss.
Jordanien ist ja in eurem Portfolio auch lang sehr ein wichtiges Reiseziel gewesen. Ich sage gewesen, weil es noch stärker vom Nahostkonflikt betroffen ist als Ägypten. Wie sieht es aktuell aus mit Jordanien-Reisen?
Ja, es ist leider tatsächlich nicht so viel los. Ich kann die Buchung an der Hand abzählen. Leider ein bisschen ungerechtfertigt, muss man auch sagen. Wir haben einen Mitarbeiter, der gerade letzte Woche in Jordanien war und zurückgekommen ist. Und er hat gesagt, es ist fantastisch. Man merkt überhaupt nichts, es gibt keine Einschränkungen. Das Einzige, was man merkt, ist, dass man fast allein unterwegs ist. Und er hat das wahnsinnig genossen und legt jedem ans Herz, nach Jordanien zu reisen.
Neben Ägypten und Jordanien hat Amin Travel seit vielen Jahren noch andere Standbeine, unter anderem die Azoren, Madeira und Kap Verde. Alles Gebiete, die momentan als Boom-Regionen gelten und rundum auch gehypt werden. Inwiefern könnt ihr mit diesen Angeboten auch fehlende Buchungen zu Ägypten oder zu Jordanien kompensieren?
Eigentlich sehr gut. Also Ägypten macht mittlerweile ungefähr ein Drittel von unserem Umsatz aus. Und der restliche Umsatz ist eigentlich auf die anderen Destinationen, eben wie Portugal, Azoren, Madeira und Kap Verde, zurückzuführen. Darum können wir das eigentlich gut abfedern, wenn es leider wieder mal eine Krise gibt im Nahosten. Ja.
Ich habe es angetönt, andere Veranstalter sind erst vor kürzerer Zeit dort aufgesprungen bei diesen Destinationen. Ihr habt die schon sehr lange im Portfolio. Wie ist das gekommen?
Eigentlich aus einer Krise raus, oder? Und zwar beim Luxor-Anschlag damals hat mein Vater, damals bin ich noch nicht im Geschäft, hat er gefunden, er müsse diversifizieren, gerade für so Situationen, und hat damals die Azoren ins Programm aufgenommen. Hat dann lange ein bisschen Schattendasein gehabt, weil Ägypten gleich wieder angezogen hat nachher und das unser Hauptgeschäft war. Aber dann bei der ägyptischen Revolution, dort haben wir dann wirklich voll auf die Azoren gesetzt. Kurz davor haben wir noch Madeira ins Programm aufgenommen. Und das hat uns dann eigentlich gut durch die Zeit gebracht und sind sehr wichtige Standbeine von uns geworden.
Ich möchte im Speziellen noch ein bisschen auf Kap Verde eingehen. Wann und wieso habt ihr euch entschieden, die Inselgruppen ins Portfolio aufzunehmen und auch gezielt darauf zu setzen?
Wann? Hui, das war wahrscheinlich etwa vor 10 Jahren gewesen. Wo wir angefangen haben mit den Kap Verden. Der Grund war eigentlich, dass wir vor allem Sommerdestinationen im Programm hatten, nebst Ägypten jetzt, und wir noch ein bisschen mehr Winterdestinationen haben wollen. Und da sind wir auf Kap Verden gekommen. Wir sind sehr viel gefragt worden von Kunden. Es gibt da wirklich so Inselfans, die auf die Azoren sind, auf Madeira, und dann ist immer wieder die Frage nach den kapverdischen Inseln gekommen, und dann irgendwann haben wir gefunden, ja, das ist etwas, ist auch noch nicht so touristisch, Tourismus ist noch in den Kinderschuhen. noch nicht Massentourismus, sind wir uns das angeschaut und haben gefunden, ja, das passt eigentlich perfekt bei unserem Programm und bei unserem Konzept auch.
Wie haben sich Buchungen entwickelt dort jetzt bei euch betreffend Kap Verde?
Sehr erfreulich. Also es sind jedes Jahr mehr, muss man sagen. Wobei wir auch bei der Kap Verde hauptsächlich Rundreisen anbieten und nicht Badeferien, höchstens so ein bisschen als Verlängerung, aber eine Badeferie pushen wir nicht. Das ist ähnlich wie Ägypten das Konzept, dass es sind privat geführte Rundreisen und Inselhüpfen, die wir machen. Aber wir sind sehr zufrieden mit den Anfragen.
Was macht aus deiner Sicht der Reiz von den Kapverden aus? Warum sollte man unbedingt einmal dorthin?
Einerseits sind es die Inseln. Die Inseln sind sehr unterschiedlich, sehr kontrastreich zueinander. Es ist eben, dass es noch nicht so touristisch ist. Also es ist noch sehr pur, jetzt abgesehen vielleicht von der Insel Sal, wo halt schon viele grosse Hotels hat. Und auch die Leute sind ein sehr lebensfrohes Volk. Sie leben im Moment, was morgen ist, ist weit weg. Also es ist wirklich sehr relaxed. Und ja, da könnten wir uns ab und zu ein bisschen was davon abschneiden.
Ihr habt vor Corona 80% vom Umsatz mit Direktverkauf erwirtschaftet und 20% über die Reisebüro. Dann hat es während und nach der Pandemie gekehrt. Das ist genau umgekehrte Verhältnis. Wie sieht es jetzt aus?
Ja, es ist immer noch ungefähr so. Wir sind zwar wieder ein bisschen B2C am Stärken, aber ja, der Grossteil macht nach wie vor machen die Reisebüros aus. Ja.
Strebst du eine Änderung an oder sagst du, das stimmt für dich grundsätzlich, wenn es so ist?
Wir sind sehr zufrieden, wie es ist eigentlich. Also wir haben sehr gute Partnerschaften mit den Reisebüros, die wir sehr schätzen. Darum sehe ich da eigentlich keinen Grund zur Änderung. Dennoch finde ich den Direktvertrieb auch wichtig, dass wir da nach wie vor präsent sind, weil ja, wir wissen, die Reisebranche ist im Wandel, man weiss nicht, was morgen passiert und da schadet es sicher nicht, wenn man auf verschiedenen Kanälen unterwegs ist.
Wir haben es gesagt, Amin Travel gilt nach wie vor hauptsächlich als Ägypten-Spezialist. Du hast ägyptische Wurzeln. Wie häufig bist du selber zu Ägypten? Sei es jetzt geschäftlich oder als Tourist?
Selber bin ich ungefähr noch einmal im Jahr, würde ich sagen, in Ägypten. Ja. Ja, einerseits Verwandte besuchen und natürlich muss ich ein bisschen schauen, was es Neues gibt dort. Ja, und du sagst eben, wir werden als Ägypten-Spezialist wahrgenommen. Das heißt sich ein bisschen am Ende, ehrlich gesagt. Oder vor allem noch in der Branche sind wir noch ein bisschen Ägypten-Spezialist. Aber sonst nach Hause hat sich das immer schon recht geändert, mittlerweile schon, ja.
Du hast gesagt, du kannst auch schauen, was für Neuigkeiten gibt. Was hast du so ein bisschen entdeckt jetzt bei deinen letzten Besuchen, wo du warst, wo du sagst, das hat Potenzial, wo ihr vielleicht auch darauf setzen wollt, zu Ägypten?
Ägypten ist sehr im Wandel. Es passiert sehr viel, muss man sagen. Es wird wahnsinnig viel gebaut, viel Infrastrukturprojekte. Es gehen aber auch sehr viele neue Hotels auf, gerade jetzt so in der Gizeh-Region, bei den Pyramiden, wo jetzt mit hoffentlich der Eröffnung vom Grand Egyptian Museum jetzt Anfang November.
Anfang November.
Ja, genau. Also am 4. November sollte das endlich offen sein jetzt. Mal schauen, ob es wirklich so ist. Jetzt doch ein paar Verschiebungen. Und das wird natürlich den Tourismus schon sehr verändern in Ägypten. Gerade um Pyramide herum wird sehr viel gebaut, sehr viele neue Hotels, neue Metrolinien, der neue Flughafen Sphinx Airport, der sowieso schon offen ist. Also da wird ziemlich viel gehen und da sind wir natürlich am Schauen, dass wir da nichts verpassen und auf dem neuesten Stand sind. Es gibt auch sonst im Niltal viele neue Hotels. Man setzt vermehrt auf kleine Hotels auch. Eben ein bisschen weg von der Masse. Aswan bei den nubischen Dörfern oder Luxor bei der Westbank gibt es viele kleine, herzige Hotels. Das ist schon nach wie vor im Trend, weg von der Masse.
Welches ist dein Lieblingsort in Ägypten? Gibt es den, wo du einfach sagst, dort fühle ich mich richtig wohl, dort will ich auch regelmässig hin?
Ja, das ist schwierig. Es gibt viele schöne Fleckchen. Also, ich würde sagen, natürlich, die westlichen Oasen sind sehr schön. Schwarze, weiße Wüste. Von der Natur her unglaublich schön und spektakulär. Aber sonst natürlich bin ich auch sehr gerne in Kairo. Das ist eigentlich Wenn ich auf Ägypten gehe, darf Kairo nicht fehlen. Es ist eine sehr spannende Stadt, wo 24 Stunden immer etwas läuft. Es ist laut, es ist staubig, ja, aber gleich, ich fühle mich wohl dort und ja, doch, immer gern wieder.
Wie gut kannst du Arabisch?
Ich verstehe praktisch alles und ich kann mich durchschlagen, aber grosse Diskussionen könnt ihr jetzt nicht führen.
Reto, wir steuern schon auf den Schluss zu und am Schluss fange ich immer drei Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich würdest fertig machen. Das Wichtigste, was mir mein Vater mitgegeben hat, ist...
Korrekt sein und immer eine Linie haben.
Die Chancen, dass mein Sohn unser Familienunternehmen eines Tages weiterführt, sind...
Ziemlich gross, ist sein grosses Ziel.
Und meine nächste Reise geht auf...
Spanien.
Reto Amin, danke vielmals, dass du für Travel News Zeit genommen hast. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute.
Danke Reto, das wünsche ich dir auch.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Tag gibt es heute in einer Woche. Unterdessen freuen wir uns über eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen und regelmäßigen Besuch auf travelnews.ch. Ciao miteinander.